Mit der neuen Podcast-Serie Rangezoomt möchten wir Ihnen Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen präsentieren. Dabei geht es nicht ausschließlich nur um die Tiere, sondern vor allem auch um die vielen Menschen, die in einem so großen Unternehmen tätig sind. In der heutigen Folge ist der Leiter der Zoom-Erlebniswelt Hendrik Behrensson und der Tierpfleger Jan Schiller mein Gesprächspartner. Wir sprechen ganz allgemein über die Zoom-Erlebniswelt und über die vielen Themen, die in einem Zoo zum Alltag dazugehören. Schön, dass Sie dabei sind und viel Spaß mit der Premiere von Rangezoomt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge der neuen Podcast-Serie Rangezoomt, Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt hier in Gelsenkirchen. Und ich sitze heute nicht alleine an den Mikros, die wir aufgebaut haben, sondern ich habe mir tatkräftige Unterstützung geholt. Zum einen begrüße ich ganz herzlich den Leiter der Zoom-Erlebniswelt, Hendrik Behrensson. Hallo.
Hallo.
Und ich habe mir Unterstützung geholt direkt aus einem der vielen Reviere, über die wir gleich noch sprechen. Jan Schiller ist bei uns zu Gast. Hallo Jan.
Hallo.
Ja, steigen wir, Hendrik, gleich mal ein. Zoom-Erlebniswelt, es soll ja Leute geben, die Zoom-Erlebniswelt vielleicht noch nicht hundertprozentig genau kennen. Deswegen sollten wir beginnen, einmal kurz darüber zu sprechen, was ist das überhaupt, die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen?
Ja, die Zoom-Erlebniswelt ist der Gelsenkirchener Zoo. Wir sind ein Zoo, der ungefähr auf einer Fläche von 30 Hektar in mehrere Erlebniswelten, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, aufgeteilt ist. Wir haben hier bei uns in Gelsenkirchen ungefähr 900 Tiere in circa 100 Arten.
Weltreise an einem Tag ist ja so quasi der Claim, der unter dem Begriff Zoom-Erlebniswelt steht. Und du hast ja gerade schon mal kurz die Welten angedeutet. Aber wie habe ich mir als Besucher die Weltreise vorzustellen? Also was erwartet mich?
Ja, man ist bei der Konzeption der Zoom-Erlebniswelt hingegangen und hat versucht, das zum damaligen Zeitpunkt, also die Zoom-Erlebniswelt ist geplant worden Ende der 90er Jahre, Baubeginn war so um die 2000er Jahre herum, dass man, anders als es zu dem Zeitpunkt vielleicht üblich war, Tiere nicht gruppiert hat, beispielsweise in Raubtiersektionen, in Huftiersektionen, sondern dass man hingegangen ist und gesagt hat, ich versuche Tiere, die aus einem bestimmten Lebensraum stammen, zusammenzuführen. Das heißt, man ist hingegangen, hat sich gesagt, die Erlebniswelt Afrika, dass wir natürlich afrikanische Tiere entsprechend präsentieren, aber darüber noch einen Schritt hinaus, dass man, um den Besuchern wirklich einen guten Eindruck zu geben, versucht hat, das Ganze auch zu thematisieren. Das heißt, auch das Umfeld, nicht nur die Gehege, sondern die Wegeführung und alles, was die Besucherinnen und Besucher auf ihrem Weg sehen und erleben, dies so gut es denn geht, Beispiel Afrika, afrikanisch zu gestalten.
Ja. Also ich finde es ja spannend, weil ich habe ja selber viel gelernt. Ihr habt die Erlebniswelt in Afrika, hast gerade drüber gesprochen. Alaska gibt es noch und Asien.
Das ist richtig, genau.
Ich war ja immer der Meinung, der Tiger gehört nicht nach Asien. Da habe ich noch mächtig was gelernt. Ne? Gibt es viele, die irgendwie sagen, Tiger gehört eher Richtung Afrika, weil man es zu eng mit dem Löwen in Verbindung bringt?
Das weiß ich jetzt nicht, aber es gibt tatsächlich, jetzt würde ich ein aktuelles Beispiel anführen. Wir haben ja jetzt im vorletzten Jahr die Pinguinanlage eröffnet. Das sind Brillenpinguine, die in Südafrika beheimatet sind, wo auch viele Leute erstmal verwundert sind und sagen, was machen denn Pinguine jetzt in Afrika? Also es gibt tatsächlich hier und da schon mal Situationen, wo die Leute nicht vermuten, dass bestimmte Tiere tatsächlich dem Lebensraum zuzuordnen sind. Aber ich denke, das ist auch genau unsere Aufgabe, dass wir den Menschen genau solche Sachen, neben weiteren Themen, die wir als Zoo natürlich vermitteln wollen, dass wir das den Leuten näher bringen.
Jan, dann holen wir dich mal mit rein in die Gesprächsrunde. Dein Hauptarbeitsplatz ist Afrika.
Das ist richtig, genau. Ich bin in der Erlebniswelt Afrika tätig, wobei die auch nochmal aufgeteilt ist, für den Besucher nicht sichtbar, aber eben für uns Pfleger, in drei einzelne Bereiche. Und mein Bereich ist die Busch- und Baumsavanne, weil komplett Afrika als Tierpfleger zu beackern, das ist, könnte man nicht leisten. Das sind einfach zu viele Tiere und vor allen Dingen zu viele Flächen.
Ja. Wie viele Kollegen seid ihr?
Also insgesamt würde ich jetzt mal sagen, haben wir so 40 Tierpfleger im Zoo. Aber jetzt in meinem Bereich sind wir zu sechs. Das bedeutet aber, wir müssen mindestens 3 Pfleger am Tag sein, um die tägliche Arbeit zu schaffen. Man hat ja auch mal frei, Urlaub und auch krank muss mit reingerechnet werden. Und so können wir dann immer im Wechsel eben arbeiten.
Täglich, das sollte man vielleicht an der Stelle nochmal erwähnen, täglich heißt wirklich täglich. Ne? Also ein Tier hat auch Sonntagshunger.
Genau, nicht nur sonntags, sondern leider auch Neujahr. Das ist immer ein bisschen schmerzhaft für manche Kollegen. Oder halt auch eben Weihnachten, da muss man halt auch Abstriche machen. Das sprechen wir in den Teams aber ab, dass man beispielsweise entweder Silvester oder Heiligabend frei hat und am anderen Tag dann eben der Kollege.
Leiter Zoom-Erlebniswelt, Henrik, da muss man doch mal genauer nachfragen. Also wir haben vielleicht alle irgendwie aus Geschichten oder sonst was, kennen wir den klassischen Zoodirektor oder so. Ne? Das ist mehr ja auch eine Märchenfigur. Aber Leiter einer solchen Einheit wie der Zoom-Erlebniswelt zu sein, ist ja wahrscheinlich mehr als nur mal durch den Zoo spazieren.
Es ist tatsächlich viel, viel mehr. Und ich glaube, dass auch viele Leute ein etwas falsches Bild von der Tätigkeit, die ich ja ausübe, habe. Ich genieße natürlich auch, es ist ein wunderbarer Arbeitsplatz, es ist ein wunderbares Umfeld, aber leider ist der Anteil der Zeit, die ich selber tatsächlich selber durch den Zoo gehe, sehr gering. Also den Großteil meiner Arbeit verbringe ich am Schreibtisch, am PC, am Telefon. Es ist, letzten Endes ist es ein großer Betrieb, der zu leiten ist, mit eben allen Themen, die in einer Betriebsleitung anstehen. Natürlich stehen hier auch bei uns die Tiere im Vordergrund, das ist auch bei mir so, aber mein Schwerpunkt, und das hängt jetzt vielleicht auch mit unserer Struktur und auch mit meiner Biografie zusammen, ist eher im kaufmännischen Bereich.
Ja, wie viele Mitarbeiter gesamt, kann ich dich ja fragen, gibt es rund um die Zoom-Erlebniswelt?
Das ist tatsächlich eine Frage, die man nie so richtig beantworten kann. Das hängt mit unserer Struktur zusammen. Die Zoom-Erlebniswelt ist ja ein Unternehmensbereich der Stadtwerke Gelsenkirchen. So, das heißt, ich habe Mitarbeiter, die natürlich eindeutig, wie beispielsweise der Jan, die Tierpfleger, nur für den Zoo arbeiten. Ich habe Mitarbeiter hier in der Technik, ich habe Mitarbeiter im Bereich Marketing, Vertrieb, die wirklich eindeutig für den Zoo arbeiten. Wir haben aber natürlich, weil wir keine eigenständige Gesellschaft sind, auch sogenannte Querschnittsfunktionen, beispielsweise Personal, Einkauf, IT, Rechnungswesen. Diese ganzen Bereiche werden nicht von dem Zoo selber gemacht, sondern über sogenannte Querschnittsfunktionen. Das heißt, wir teilen uns in der gesamten Stadtwerkegruppe diese Funktion mit anderen Betrieben. Und da ist es dann für mich immer etwas schwierig zu sagen, wie viel Mitarbeiter in der Personalabteilung jetzt wirklich für den Zoo arbeiten. Das wechselt ein bisschen.
Ja gut, okay. Aber was sind so die Kernabteilungen? Also ich möchte ein bisschen darauf hinaus, Tierpfleger kann sich jeder vorstellen, dass ihr irgendwie auch noch ein Rechnungswesen oder so habt, kann sich auch jeder vorstellen, aber da ist ja noch jede Menge mehr, ne? Also ein bisschen auch hinter den Kulissen an Abteilungen, die man vielleicht als Besucher nicht sofort sieht.
Also es gibt natürlich die Bereiche, die, wenn, wie du schon sagst, vom Besucher direkt wahrgenommen werden. Das ist natürlich einmal die Zoologie, die Tierpflege. Das ist natürlich der gesamte Bereich des Besucherservice. Das sind also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den Kassen sitzen, die am Einlass stehen, die im Prinzip im Service Center und allen Bereichen, also auch sichtbaren Bereichen des Zoos arbeiten. Im Hintergrund, in Anführungsstrichen, arbeiten natürlich dann auch noch viel, viel mehr Leute. Das sind die Techniker beispielsweise. Es geht immer was kaputt, es muss was repariert werden. Wir haben natürlich auch ganz wichtig, wir wollen ja auch möglichst viele Besucher in den Zoo bekommen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Marketing und Vertrieb, die sich also dann hier viele Dinge einfallen lassen, viele Themen bearbeiten, um eben auch entsprechend für den Zoo Werbung zu machen. Ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Bereiche, die dann hier direkt dem Zoo zuzuordnen sind.
Jan, wie ist das bei dir, wenn wir darüber sprechen, dass es so viele Abteilungen gibt, dass es so ein großes Unternehmen ist? Du hast natürlich als Bezugspunkt zuerst einmal die Tiere, die du zu versorgen hast. Aber wie läuft das da so miteinander? Also gibt es Berührungspunkte, Marketing, Rechnungswesen?
Ja, also definitiv. Wir arbeiten mit unserem Marketing oder eben auch mit der Technik zusammen. Wie der Henrik ja gerade auch schon sagt, es muss auch ständig was repariert werden. Wir sind natürlich die Leute vor Ort, die vielleicht einen Fehler feststellen, der Wasserhahn tropft oder was auch immer. Und dann muss ich den Techniker kommen lassen, der sich das dann anguckt, Ersatzteile bestellt. Das haben wir. Oder klar, auch mit dem Marketing. Wir sind ja immer präsenter mittlerweile. Eine Kollegin kommt und möchte was für Facebook oder Instagram machen, ein paar Fotos, ein kleines Video. Wir haben Fernsehaufnahmen ja immer mehr, ist über die Jahre immer mehr geworden. Solche Auftritte gibt es natürlich auch und dann stimmen wir uns mit dem Marketing ab, welcher Sender kommt, was soll das Thema sein, dass wir uns ein bisschen darauf vorbereiten können, dass man halt dann auch sofort die Antworten parat hat. Und ja, so muss man auch zusammenarbeiten. Ansonsten, wenn nicht jedes Zahnrad ineinander greift, dann hapert es halt, ja.
Als Gesamtleiter und dann mit der Abteilung Zoologie, da möchte ich einmal nachfragen, also wir werden auch noch eine Folge mit der Zoologie zusammen machen, das ist, kann man an der Stelle schon mal werbemäßig sagen. Geht das immer übereinander? Also ich sag mal, wenn man in dem Bereich Marketing, Vertrieb unterwegs ist, dann hat man ganz spezielle Wünsche, Vorstellungen. Dann gibt's aber die Zoologie, die ja, glaube ich, sich ausschließlich in erster Linie hier auch mal um Tierwohl und Vermittlung von Inhalten und Ähnlichem kümmert. Passt das immer ganz gut? Wo liegen da die Schwierigkeiten in so einer zoologischen Arbeit?
Also ich will jetzt nicht sagen, was nicht passt, wird passend gemacht, aber es ist so, dass es da wirklich ein sehr, sehr gutes Miteinander gibt. Also wie der Jan das gerade schon erzählt hat, ist natürlich für uns auch wichtig in der Außendarstellung. Also wenn wir Anfragen bekommen, beispielsweise vom Fernsehen oder vom Radio, das sind Themen, die wir natürlich sehr gerne transportieren. Das hängt einmal mit unserem Bildungsauftrag zusammen, aber natürlich auch ganz einfach mit der Tatsache, dass wir uns ja in erster Linie über die Eintrittsgelder finanzieren. Das heißt also, je mehr Besucher kommen, umso besser ist unsere Einnahmesituation. Und da gibt es schon ein sehr, sehr gutes Miteinander. Ich glaube, es ist normal im Leben, dass jeder Bereich so ein bisschen den Fokus auf seinem Bereich hat und vielleicht man an der einen oder anderen Stelle dann auch mal nicht sofort den Blick des anderen auch einnimmt. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das sehr, sehr gut. Und dann, ja, wie gesagt, ist es halt meine Aufgabe, dann auch zur Not zwischen den Bereichen etwas zu vermitteln. Aber da würde ich sagen, das ist ein sehr gutes Miteinander hier bei uns.
Sag mal, Jan, wie ist das eigentlich, die Tiere, die du so betreibst, haben die eigentlich alle Namen?
Nicht unbedingt alle. Ich sag mal, alles, was ein bisschen größer ist, schon. Aber wenn man jetzt unsere Rußköpfchen, das sind halt kleine Papageien, da haben wir einen Schwarm von um die 20 Tiere, die haben keine Namen. Also wenn ein Tier schwächelt, wenn es ein bisschen krank aussieht, dann erkennt man das als Pfleger. Und dann wird das auch im Team weitergegeben und die anderen wissen dann auch Bescheid. Aber die haben beispielsweise keine Namen.
Okay, aber ansonsten diejenigen Tiere, die Namen haben, und da möchte ich so ein bisschen überleiten, auch zu dem Nachwuchs Ende 2021, den ihr da bekommen habt, der ja auch bei dir im Revier beheimatet ist. Sucht ihr das aus?
Das kommt ganz drauf an. Also meistens suchen wir das aus. Es gibt aber natürlich auch Tiere, die so ein gewisses Highlight sind, wo man dann auch sagen kann, wir schreiben das aus und Leute können vielleicht von extern Vorschläge einreichen und die Pfleger suchen sich dann den schönsten Namen aus beispielsweise. Das ist ganz unterschiedlich. Wir bekommen ja aber auch Tiere von einem anderen Zoo, die dann eventuell auch schon einen Namen haben. So, und dann ändern wir den in der Regel auch nicht, es sei denn, wir haben vielleicht den gleichen Namen direkt daneben nochmal. Dann müssen wir natürlich gucken, dass man da die Tiere unterscheiden kann. Aber ansonsten dürfen wir schon hier die Namen bestimmen.
Ja, sind das nun mal halt ja überwiegend auch Wildtiere? Reagieren die auf Namen? Also, ich sag mal so, ja. Man kennt das, ne? Die Katze zu Hause oder auch der Hund oder sonst was, die gewöhnen sich irgendwann an den Namen, aber wie ist das bei Zootieren? Können die sich da auch irgendwie mit anfreunden oder ist das, besteht diese Nähe überhaupt gar nicht?
Das kommt ganz auf die Tierart an und auf unser Verhältnis zu den Tieren. Ich sag mal jetzt bei unseren Antilopen, wo ich 15 Tiere habe, wenn ich da ein Tier rufe, kommt das nicht nach vorne. So ist es nicht. Aber unsere Löwen beispielsweise oder so, wenn die auf der Anlage sind und ich rufe die, dann kommen die schon rein. Die verbinden mich aber natürlich auch immer mit dem Futter. Nicht mich direkt, aber ich bin halt der Futterlieferant. Und dementsprechend sind die dann natürlich auch neugierig und kommen rein. Das klappt schon, ja.
Nachwuchs gab's. Und zwar im Löwengehege. Das haben wir auch in den Medien gesehen. Das hat einen enormen Süßfaktor, das ist ganz klar. Da kommen auch viele Besucherinnen und Besucher wahrscheinlich, um das zu sehen. Welche Bedeutung hat Nachwuchs für einen Zoo, wenn wir über Artenschutz und Ähnliches diskutieren?
Auch hier müsste man sagen, es kommt dann ganz drauf an, auf die Art. Wenn man jetzt beispielsweise unsere Rothalsstrauße in der Grassavanne nimmt, da ist es extrem wichtig, dass wir züchten und wir verteilen das dann auch auf andere Zoos, Gelege und Jungtiere, weil man da eben dann direkt was für den Arterhalt machen möchte. Wenn es jetzt Antilopen sind zum Beispiel, dann muss man natürlich eben auch gucken, kriegen wir diese Art vermittelt, wird sie oft gehalten. Und bei männlichen Tieren ist es eben meistens so, es kann nur einen geben in so einer Gruppe. Und da müsste man dann auch sich mal entscheiden, dass man vielleicht so eine Zucht auslaufen lässt, dass man sagt, okay, wir halten nur Weibchen oder von einer Art kann man auch mal nur Männchen halten, weil wir da eben nicht züchten wollen. Es gibt auch Verhütungsmethoden, auch das haben wir halt bei manchen Tieren. Und bei den Löwen war es jetzt halt eben auch so, die Jungtiere sind natürlich wahnsinnig süß. Die waren zwar für uns auch eine Überraschung, aber klar, das sind natürlich Publikumsmagnete. Also kann man gar nicht anders sagen. Wenn man auch die Reaktion der Leute, die dann vor dem Gehege stehen, mitbekommt, sind die süß und oh mein Gott und ich würde den so gerne auf den Arm nehmen. Wobei ich halt fairerweise sagen muss, jetzt in dem Alter, in dem sie jetzt sind, würde ich sie nicht mehr auf den Arm nehmen. Das sind schon halt eben auch Raubtiere, ne? Das darf man nicht unterschätzen.
Ich würde das vielleicht noch kurz ergänzen, dass wir natürlich bei jedem Süßfaktor, aber auch nicht völlig frei sind in der Entscheidung, wo wir Nachwuchs bekommen und wo nicht. Es gibt bei vielen Tierarten, gibt es sogenannte Erhaltungszuchtprogramme, EEPs heißen die. Mhm. Da gibt es dann in irgendeinem europäischen Zoo sitzt dann ein Biologe oder ein Tierarzt, der sich dann um diese Tierart kümmert und der natürlich den Gesamtblick hat über alle Tiere. Der guckt natürlich, in welchen Zoos welche Tiere sind, wie die miteinander verwandt sind, weil natürlich eben auch die Genetik wichtig ist, dass man natürlich jetzt nicht eine bestimmte Genetik, also bestimmte Verwandtschaften übermäßig züchtet und dann irgendwann so einen etwas engeren Genpool bekommt. Also im Prinzip, ich sag mal, jeder mit jedem verwandt ist. Und ja, wenn es jetzt nur danach ging, was süß ist, würden wir mit Sicherheit irgendwie jedes Jahr Löwen züchten. Es ist aber natürlich auch wichtig, dass irgendwann uns der Platz etwas eng wird und wir auch immer vor der Zucht eigentlich schon einen Blick haben müssen, was passiert langfristig mit den Tieren. Wenn wir ausreichend Platz haben, können wir die Tiere natürlich behalten, wenn das geht. Wenn nicht, so wie Jan das gerade gesagt hat, dass nur ein männliches Tier in einer Gruppe sein kann, dann ist schon wieder das erste Problem. Und dann müssen wir natürlich überlegen, wo gehen die Tiere hin? Und deswegen gibt es viele Zuchtentscheidungen, die im Vorfeld erstmal mit den jeweiligen Koordinatoren abzustimmen sind und die dann das Okay geben, ihr dürft züchten, die Tiere dürfen verpaart werden.
Vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das finde ich ganz spannend. Also natürlich, wenn es darum geht, sich die Zoos auch in der Region oder bundesweit anzuschauen, irgendwo ist man Wettbewerber, ganz klar, wenn es um Besucherinnen und Besucher geht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, gerade was die Tiere angeht und die zoologischen Aufgaben, da ist man Partner.
Es ist eine sehr enge Kooperation zwischen den Zoos. Also zum einen Teil der Frage, ja, natürlich sind wir letzten Endes Wettbewerber, aber wir stehen als Freizeiteinrichtung, das ist ein Zoo ja nun mal auch, im Wettbewerb mit vielen anderen. Ob das Freizeitparks sind, ob das Kinos sind, ob das Schwimmbäder sind. Also letzten Endes, eine Familie entscheidet sich ja am Wochenende vielleicht eine Sache mit mit den Kindern zu machen. Aber selten, dass Samstag da und Sonntag dahin gegangen wird. Also insofern steht man natürlich grundsätzlich immer im Wettbewerb zueinander. Jetzt ist es aber bei den Zoos so, dass die Zoos sehr, sehr eng zusammenarbeiten und zwar in wirklich sehr vielen Bereichen. Es ist in der Tierpflege, gibt es einen ganz engen Austausch und eine sehr gute Zusammenarbeit. Das ist im Bereich der Tiermedizin so. Das ist in den kaufmännischen Belangen so, dass jeder Zoo versucht auch natürlich von dem Wissen, den Erfahrungen anderer Zoos zu profitieren. Man sich gegenseitig unterstützt und hilft.
Dann können wir vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer mal auf das Jahr 2022 gucken und ihnen die Entscheidung, die Zoom-Erlebniswelt zu besuchen, ein bisschen erleichtern, indem wir mal nachfragen, was gibt's denn Neues?
Wir werden auch dieses Jahr wieder zwei neue Gehege, zwei neue Tieranlagen eröffnen. Es wird einmal eine Anlage sein in der Erlebniswelt Alaska, wo ich jetzt aber noch nicht so viel verraten möchte, was da hinkommt. Und wir werden in der Erlebniswelt Asien auch eine Innenanlage, also im Ele-Tropenparadies, ein neues Gehege eröffnen. Da kommen Schlanklorys rein.
Wir sollten aber natürlich, denn es lässt sich nicht wegdiskutieren, einmal noch über Corona reden. Es macht wenig Sinn, jetzt hier in dieser Aufnahme über aktuelle Regeln zu sprechen, die können sich ändern. Aber vielleicht für die Besucherinnen und Besucher an der Stelle, ihr wart zu jeder Zeit irgendwie vorbereitet, ne? Also ihr könnt auf die Situation ganz gut reagieren.
Es war teilweise notwendig, sehr kurzfristig auf neue Situationen. Also letzten Endes maßgeblich für uns ist ja die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die uns dann ja sehr genau vorgibt, was wir dürfen und wie wir es dürfen. Und die hat sich natürlich erst in den letzten Jahren teilweise sehr kurzfristig geändert. Es war uns aber meistens möglich, immer sehr schnell darauf zu reagieren. Und insofern kann ich natürlich jetzt auch nicht vorausschauen, wie sich jetzt die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden. Insofern meine Bitte an der Stelle an alle Besucher, dass sie sich vor dem Besuch hier bei uns in der Zoom-Erlebniswelt, bei uns auf der Homepage, über die dann jeweils geltenden Regeln informieren. Wir aktualisieren, sobald dort Veränderungen in der Corona-Schutzverordnung vorgenommen werden, aktualisieren wir das sofort auf unserer Homepage.
Genau, also ganz wichtig, immer im Internet nachschauen, www.zoom-erlebniswelt.de. Jan, bleiben wir noch mal einen Moment bei der Corona-Pandemie, denn natürlich haben wir alle noch im Kopf, der Zoo war zu und. Was macht das mit den Tieren? Also ihr konntet die selten mit nach Hause nehmen und ins Homeoffice. Ihr wart natürlich dann hier. Ja, aber wie ist das? Ich meine, auch die Tiere sind natürlich, glaube ich, irgendwie daran gewöhnt, dass Besucher durch den Zoo laufen, oder?
Ja, genau. Also wie du schon sagst, wir waren sowieso hier. Wir haben unsere Tiere weiterhin alle betreut. Das Wegfallen der Besucher ist für ein Tier natürlich im ersten Moment merkwürdig. Wir haben natürlich auch, klar, im Herbst, wenn es aus Eimern schüttet, mal besucherschwache Tage, wo dann halt eben weniger Besucher da sind. Das kennen sie schon. Aber wenn dieses komplett wegbleiben von Besuchern und über einen längeren Zeitraum, dann hat man schon so eine gewisse Verhaltensveränderung gespürt. Ich würde es so ein bisschen vielleicht vergleichen, wenn man uns jetzt einfach mal, wie bei vielen passiert, zu Hause in Quarantäne steckt. Die ersten Tage waren so ein bisschen Entspannung. Also man hat wirklich gemerkt, es ist alles ruhig, es ist kein Trubel und
endlich mal die Serie zu Ende gucken, die ja schon lange auf der Agenda
genau
war.
Genau. Es lag so eine Stille über dem Zoo. Aber das schlägt dann auch irgendwann um in eventuell Langeweile, in da fehlt ja was und ich muss mich jetzt mal ein bisschen beschäftigen. Da kommen wir dann natürlich wieder ins Spiel. Wir beschäftigen unsere Tiere sowieso immer mit Futter, mit beispielsweise die Raubtiere bekommen Mist von Antilopen oder so. Das riecht dann natürlich. Aber gerade in dieser Corona-Zeit, wo dieser eine Faktor Beschäftigung durch Besucher wegfällt, müssen wir dann eben halt ran und ein bisschen mehr für unsere Tiere noch tun, als wir es eh schon machen. Aber das macht uns natürlich auch Freude. Also das ist Teil des Jobs, das ist ein sehr wichtiger Teil sogar. Und da springen wir dann gerne in die Bresche.
Ja, darauf wollte ich ein Stück weit überleiten, weil du sagtest gerade, ihr beschäftigt die Tiere auch so. Also jeder, der glaubt, Tierpfleger hat nur dafür zu sorgen, dass irgendwie neues Stroh kommt und Futter da ist, das ist ja bei weitem nicht alles, ne? Sondern Tiere, du sagtest es gerade, müssen beschäftigt werden. Jetzt kann sich der Besucher wahrscheinlich schlecht vorstellen, wie man sich mit einem Löwen oder mit irgendeinem anderen Raubtier beschäftigt. Also ihr geht natürlich nicht ins Gehege und spielt mit denen, sondern was macht ihr?
Das kommt ganz auf die Tierart an. Es gibt natürlich Tiere, die sich mit sich selbst schon auch viel beschäftigen. Aber jetzt am Beispiel unserer Löwen, da wird mal immer wieder was Neues gebastelt, aus Feuerwehrschläuchen oder aus Kanistern, wo man dann auch Futter drin verstecken kann. Jetzt unsere Jungtiere halten die sowieso das ganze Rudel auf Trab. Das ist schon eine dankbare Beschäftigung. Aber wie ich schon gerade gesagt habe, mit Mist von anderen Tieren, über Futter, Blutspuren und so weiter. Oder auch mal das Umgestalten von einem Gehege. Manchmal reicht es auch, Sachen zu entfernen. Und die Tiere sind erstmal verwundert, warum ist das hier anders? Warum sieht das anders aus? Der Löwenkater muss dann natürlich sein Revier majestätisch einmal abschreiten, überall neu markieren. Mhm. Und wir haben auch so ein paar Kniffe, die wir uns über die Zeit dann natürlich auch selbst haben einfallen lassen. Worauf reagiert welches Tier vielleicht besonders gut? Aber man darf es auch nicht überstrapazieren. Also wenn ich jetzt einem Kind das Zimmer vollräume mit Spielzeug, dann wird es auch langweilig. Deswegen muss man da so ein bisschen Feingefühl haben. Und dazu kommt natürlich auch der direkte Kontakt zu uns, sprich Training oder eben über Futter die Tiere dann von einem Stall in den anderen auch mal locken. Das kommt ja auch noch mal immer dazu.
Die Löwenfamilie, wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber wirklich vorgestellt haben wir die noch gar nicht. Also wir haben über Namen geredet. Ich kann mir die nur äußerst schwer merken, muss ich zugeben, aber du wirst da der Experte sein an der Stelle. Also wie sieht es jetzt im Augenblick aus? Wie groß ist die Löwenfamilie aktuell?
Aktuell sind es insgesamt 6 Tiere. Wir haben einmal halt den Bantu, das Männchen und unser Oberhaupt. Dann haben wir unsere 2 Mädels, Lissi und Fiona. Und die Fiona ist eben die Mutter der unserer 3 Neuen, Kumani, Malaika und Jamila. Und die Lissi ist die Tante, sprich die Fiona, die Schwester von der Fiona. Und hat auch da die Rolle super übernommen. Also es ist Harmonie pur, kann man sagen.
Wunderbar. Ich möchte eine Frage stellen, die vielleicht auch den einen oder anderen Besucher interessiert. Und wo wir ein bisschen auch Geheimnis lüften wollen an der Stelle. Ich war im Dezember einmal bei euch hier im Zoo. Es war wirklich total kalt und in der Mitte lag der Löwe auf so einem Stein, wo ich mir gedacht habe, im Leben würde ich das nicht tun. Warum lacht er da?
Ja, der genießt da die Vorzüge eines Zoos und hat da eine Fußbodenheizung. Und auf diese Weise können wir eben natürlich den Löwen auch im Winter rauslassen, weil wir eben wissen, er muss nicht auf dem kalten Boden liegen. Das wäre für eine Katze wirklich ungesund. Man muss natürlich eben gucken, klar, wir haben einen Wassergraben, da ist aber dann eine Eisfreihaltung drin zum Beispiel. Oder wir haben eben diese Warmliegeflächen, so nennen wir das, haben wir zwei Stück auf der Anlage. Und die Tiere können sich eigentlich das ganze Jahr aussuchen, ob sie rein oder rausgehen. Wir haben den Vorteil, ein Stall ist einsehbar, da ist jetzt aktuell auch Stroh drin, dass die Tiere es da gemütlich und warm haben, die Besucher das Tier aber trotzdem sehen oder die ganze Gruppe. Und so können die Löwen sich eben aussuchen, genieße ich jetzt gerade die Sonne oder wenn es dann mal anfängt zu regnen, ziehe ich mich lieber in den Stall zurück und liege da.
Genau, und über diese Kleinigkeiten, die den Zoobesuch so faszinierend machen, werden wir in den zukünftigen Folgen bestimmt noch das eine oder andere kleine Geheimnis lüften. So, langsam und allmählich neigt sich unsere halbe Stunde schon zu Ende, aber ich möchte euch nicht entlassen, um nochmal persönlich ein bisschen was nachzufragen. Henrik, wie sieht's bei dir aus? Du hast gesagt, toller Arbeitsplatz, das ist richtig. Gibt's für dich ein Lieblingstier?
Ja, das ist eine Frage, die ich auch immer ganz schwierig nur beantworten kann. Grundsätzlich habe ich jetzt kein Lieblingstier. Es gibt natürlich Tiere, die ich vielleicht ein bisschen mehr mag. Also ich finde, die Giraffen sind ganz faszinierende Tiere, aber ich freue mich natürlich genauso auch jetzt, wo der Jan die ganze Zeit drüber berichtet hat, den Löwen zuzusehen. Ich finde die Bären ganz spannend. Also das ist eigentlich das Tolle hier, dass wir hier ein sehr großes Tierspektrum haben. Und ich bin ja selber kein Biologe oder Tierarzt, also ich komme auch aus dem kaufmännischen Bereich. Also insofern ist es für mich da etwas einfacher mit einer etwas größeren Distanz als vielleicht die Tierpfleger. Aber ich finde, da haben wir ganz, ganz viele ganz tolle Tiere. Und so ein richtiges Lieblingstier, also das Tier an sich, das habe ich nicht, nein.
Aber zu Hause eins oder nur hier auf der Arbeit?
Ich habe 3 Hunde, also insofern habe ich auch zu Hause jetzt keinen Zoo, aber 3 Hunde habe ich dann
auch. Das ist aber auch schon mächtig. Jan, wie sieht's bei dir aus? Darf man einen Tierpfleger überhaupt fragen, ob der ein Lieblingstier hat oder?
Fragen darf man natürlich immer und ich würde auch behaupten, da sind wir Kollegen alle ein bisschen unterschiedlich. Ich könnte jetzt ähnlich wie der Henrik nicht ein Lieblingstier sagen, also weder eine Art noch ein Individuum. Ich habe wahrscheinlich bei so ziemlich jeder Tierart, die ich betreue, auch ein Lieblingstier. Das hat die unterschiedlichsten Gründe. Manche sind vielleicht ein bisschen zutraulicher uns gegenüber. Manche kennt man schon länger eben als andere Tiere, die sind einem dann ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, das eine ist mein Lieblingstier, nee.
Hast du denn auch Arbeit zu Hause? Also selber Tiere oder auch nur auf der Arbeit?
Aktuell ist es nur ein Hund, aber ich könnte da jede Menge aufzählen, was denn schon alles dann da war über die Jahre, ja.
Da sprechen wir dann in einer der nächsten Folgen
nochmal
etwas intensiver drüber. Letzte Frage, oder vorletzte, könnte man an der Stelle sagen. Der Zoo hat das ganze Jahr über auf. Gibt es spezielle Zeiten, wo man sagen kann, da lohnt es sich besonders oder ist er jahreszeitenneutral?
Ich denke, dass jede Jahreszeit ihren Charme hat. Natürlich ist es, wenn die Witterungsverhältnisse günstiger sind, das heißt also, es nicht sehr stark regnet, ein viel, viel größeres Zoo-Erlebnis. Aber ja, wir haben 365 Tage geöffnet, tatsächlich auch Heiligabend und Silvester. Da schließen wir allerdings dann schon um 14 Uhr. Aber ansonsten können Sie bei uns 365 Tage am Jahr auf die Weltreise gehen. Ja, ganz klar ist natürlich, im Frühling, im Sommer sind gerade die Tiere Afrikas auch alle draußen. Das ist witterungsbedingt natürlich dann für die einfach besser. Das heißt, man sieht natürlich mehr Tiere in der Hauptsaison, aber wir haben auch viele Tiere, die man auch im Winter besuchen kann. Also insofern muss das jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde auch, der Zoo hat auch im Winter, im Herbst auch seinen ganz besonderen Charme und es macht auch trotzdem viel Spaß, hier bei uns durch den Zoo zu gehen.
Das stimmt, jetzt schneit es im Ruhrgebiet ja leider nicht so häufig wie in anderen Regionen, aber ich hatte mal das große Vergnügen, im Schnee durch Alaska zu gehen. Das war ein Highlight, ne? Also, kann man nicht anders sagen. Wie sieht es bei dir aus, Jan, ähnliche Meinung oder sagst du auch, es gibt Momente im Jahr, da ist es noch schöner, als es sowieso schon ist?
Nee, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich würde dem Henrik da so zustimmen. Klar, im Frühling ist die Geburtenrate bei unseren Tieren natürlich noch am höchsten. Das heißt, wer gerne kleine Tierbabys sehen möchte, sollte dann vielleicht den Frühling ins Auge fassen. Der Sommer ist eh immer eine Hochzeit für einen Zoo, natürlich, klar. Und auch die Afrika-Tiere deutlich aktiver und draußen. Und wie du aber gerade schon gesagt hast, Alaska im Schnee, wundervoll. Also auch Afrika im Schnee hat was, auch wenn man dann vielleicht weniger Tiere sieht, aber einfach diese Weiten und diese Landschaft ist einfach schön. Und egal, im Herbst haben wir tolle Tage. Also ich kann auch empfehlen, wirklich jede Jahreszeit mal mitzumachen.
Dankeschön. Mein Dank gilt euch beiden für die Zeit, die ihr euch genommen habt, für diese tolle erste Folge. Und Sie hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben noch einiges an Themen auf der Agenda, die wir dann etwas detaillierter in den weiteren Podcast-Folgen von Rangezoomt bearbeiten werden. Schön, dass Sie dabei waren. Besuchen Sie uns. Informieren Sie sich bitte immer regelmäßig über Neuerungen und Aktuelles auf der Internetseite www.zoom-erlebniswelt.de. Also, euch nochmal recht herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Danke.
Und Ihnen bis zum nächsten Mal.